Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim ersten Rabe Info im September auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Zitterpartie um Reitschule-Leistungsvertrag geht weiter. Trotz Einigung, Gemeinderat und IKUR bleibt alles offen. 50.000 Unterschriften gegen Steuerabkommen mit der Schweiz. Deutsche Aktivistinnen protestieren in Aarau. Und wie geht es weiter mit Palästina? Wir sprechen mit Vertreterinnen der Juden in der Schweiz. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört ihr dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Und wieder wurde die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA bespitzelt. Wie die Wochenzeitung WOZ aufdeckt, ging der Angriff dieses Mal vom Staatsschutz aus. Es war vor 4 Jahren, als XOA-Aktivisten und Aktivistinnen friedlich gegen den Armeeeinsatz am World Economic Forum WEF protestierten. Der Staatsschutz hat diese Aktion laut der WOZ bereits im Vorfeld unterwandert. Der erste Spitzelfall, der öffentlich bekannt wurde, fand vor 2 Jahren statt. Damals war es die PR-Agentur Farna, 5 Monate vor der Abstimmung über die Initiative gegen Kriegsmaterialexporte, hat die Agentur eine Spitzelin bei der XOA eingeschleust. Wie Recherchen der WOZ zeigen, war die XOA aber nicht die einzige Organisation, die bespitzelt wurde. Der Schweizer Staatsschutz versuchte in den letzten Jahren, verschiedenste globalisierungskritische Organisationen zu unterwandern. Mehr zur neuen Spitzelaffäre hören Sie morgen im Rabe Info. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat den Direktor des Bundesamtes für Migration, Alain Dubois-Raymond, entlassen. Über die Gründe sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Sommaruga gestern vor den Medien. Doch stand das Bundesamt für Migration in den letzten Jahren immer wieder in der öffentlichen Kritik. So ist ein Nigerianer in der Ausschaffungshaft gestorben. Tausende von Asylgesuchen irakischer Bürger wurden nicht behandelt und es fehlen die Unterkünfte zur Unterbringung von Asylsuchenden. Per November übernimmt der stellvertretende Direktor Mario Gattiker die interimistische Leitung. Die Stelle des BFM-Direktors wird öffentlich ausgeschrieben. Die Berner Jungfreisinnigen starten mit viel Transparenz in den Wahlkampf. So haben sie ihre Parteifinanzen und die Herkunft der Parteispenden offengelegt. Zudem machen sie öffentlich, wer ihren Wahlkampf finanziert. Auf der Homepage der Jungfreisinnigen kann Mensch das aktuelle Budget, die Verwendung und die Herkunft der Gelder anschauen. Zusätzlich wird laut einer Mitteilung jedem Spender, der seinen Namen nicht publiziert haben will, das Geld zurückerstattet. Mit diesem Schritt wollen die Jungfreisinnigen andere Parteien dazu auffordern, es ihnen gleich zu tun und mehr Transparenz zu leben. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat offenbar die Kontrolle über ihre Daten verloren. Wie die WikiLeaks-Betreiber bekannt gaben, seien im Archiv gespeicherte Diplomatendepeschen der USA nicht mehr sicher. Laut WikiLeaks habe ein Reporter der britischen Zeitung Guardian das Passwort zur Entschlüsselung der Daten veröffentlicht. Sowohl der Reporter als auch der Guardian bestreiten die Anschuldigungen. WikiLeaks sorgt sich nach diesem Sicherheitsleck um seinen Ruf. Die US-Behörden warnen bereits seit längerem, dass die Enthüllung des gesamten unredigierten Archivs ernsthafte Konsequenzen für Informanten, Aktivisten und andere in den Depeschen erwähnte Personen haben könnte. Der ehemalige libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi hat offenbar erfolglos versucht, nach Algerien einzureisen. Das berichtete die algerische Zeitung El Watan gestern auf ihrer Internetseite. Gaddafis Frau Saifa konnte sich mit 3 Kindern bereits nach Algerien absetzen. Der Gaddafi-Clan scheint langsam auseinanderzubrechen. Gaddafis Sohn Sadi hat seine Bereitschaft zur Kapitulation bekannt gegeben. Sein Bruder Saif al-Islam hingegen hat in einer Audiobotschaft erneut zum Widerstand gegen die Rebellen aufgerufen. Über die Zukunft von Libyen nach der Ära Gaddafi beraten heute in Paris Gesandte von rund 60 Ländern und Organisationen. Und noch zum Wetter. Der heutige Donnerstag zeigt sich durchzogen bei 23 Grad mit Sonne und Wolkenfeldern, die teilweise Schauer oder Gewitter bringen, vor allem in den Bergen. Auch morgen Freitag ist es nur noch zeitweise sonnig mit da und dort Schauern oder Gewittern. Es wird wärmer bei 26 Grad. Und am Samstag ist es recht sonnig und schwülwarm. Am Sonntag oft bewölkt mit in der zweiten Tageshälfte jeweils einigen Schauern oder Gewittern.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Der Leistungsvertrag zwischen der Stadt Bern und der IKUR, der Betreiberin des Kulturzentrums Reitschule, steht. Und das schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Die erste Version wurde im März vom Stadtrat zurückgewiesen und musste in 4 Punkten neu überarbeitet werden. Die Fraktionen der politischen Mitte gaben damals den Ausschlag zum negativen Entscheid. Nun stellt sich die Frage, ob sie der überarbeiteten Version zustimmen. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Was die Reitschule betrifft, gibt es im Stadtrat nicht immer klare Positionen. Die Rechten sagen zwar meistens nein, die Linken sagen ja, die Mitteparteien allerdings entscheiden sich einmal so oder so. In der momentanen Sitzverteilung spielen sie oft das Zünglein an der Waage. Klar stimmte der Stadtrat gegen die letzte Reitschule-Initiative. Beim Leistungsvertrag mit der Betreiberin IKUR war es umgekehrt. Laut den Mitteparteien waren die Forderungen des ehemaligen GFL-Stadtrats Moscha nicht erfüllt. Das heißt, das Sicherheitskonzept der Reitschule war laut ihnen in 4 Punkten ungenügend. Nun hat der Gemeinderat mit der Interessengemeinschaft Kultur in der Reitschule IKUR einen neuen Vertrag ausgehandelt. GFL-Stadtrat Lukas Gutzwiller ist mit dem neuen Vertragswerk nicht ganz zufrieden.
Ich bin etwas überrascht von den 4 Forderungen. Die sind jetzt nur teilweise erfüllt. Also insbesondere die Forderung 3, die Erstellung eines Sicherheitskonzepts für den Vorplatz, das wurde jetzt in Auftrag gegeben des Gemeinderats. Aus meiner Sicht hätte man doch jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, um dort das wirklich schon vorwärts zu bringen.
Warum kein Sicherheitskonzept für den Vorplatz entstanden ist, begründet der Gemeinderat damit, dass ein solches Konzept nicht in einen Kulturvertrag gehöre. Die Sicherheitssituation auf dem Vorplatz muss laut dem Gemeinderat bei regelmäßigen Treffen zwischen der IKUR, der Stadtgärtnerei und der Polizei erörtert werden. Diese sind dann auch dafür verantwortlich, dass die Beschlüsse durchgesetzt werden. Bei den ersten beiden Punkten im Vertrag, die nun gelöst sind, geht es darum, dass die Reitschule einen permanenten internen Sicherheitsdienst hat und dass eine sicherheitsverantwortliche Person der Stadt namentlich bekannt ist. Schwieriger umzusetzen war die 4. Forderung, nämlich eine Torschließung während Demonstrationen. Wegen Vorschriften der Gebäudeversicherung darf diese Maßnahme gar nicht durchgeführt werden. Ob mit dieser Argumentation die GFL-Fraktion im Stadtrat nun für den Leistungsvertrag gewonnen werden kann, bleibt immer noch offen. Das bekräftigt auch Stadtrat Lukas Gutzwiller.
Ich kann nicht sagen, was jetzt die Fraktion dazu denkt. Ich bin ganz gespannt, wie das aussehen wird. Das werden wir sicher nächsten Dienstag in der Fraktion besprechen. Aber ich bin schon nicht sicher, ob jetzt alle einverstanden sind, dass jetzt die Motion Moscha so umgesetzt ist. Weil effektiv der Fortschritt ist sehr gering, oder? Also es sind sehr wenig konkrete Punkte, die sich jetzt effektiv verbessert haben. Ich denke vor allem, die Haltung der Mediengruppe der Reitschule hat sich wesentlich verbessert, dass sie sich doch eher distanzieren von gewissen Vorfällen, die beispielsweise Ende Juli passiert sind, oder? Also da finde ich, ist doch das ganze Klima der Zusammenarbeit hat sich doch auch verbessert.
Mit den Stimmen seiner Partei könnte der Leistungsvertrag knapp durchgebracht werden. Mitverantwortlich für das Scheitern des Leistungsvertrags im Stadtrat letzten März war aber auch die andere grosse Mittepartei, die BDP. BDP-Stadtrat Martin Schneider ist wie Lukas Gutzwiller in der vorberatenden Kommission für Soziales, Bildung und Kultur. Falls er seine Meinung ändert, steigt die Chance ebenfalls. Er wollte gegenüber Rabe keine Auskunft geben. In der Berner Zeitung Der Bund äußerte er sich enttäuscht. Es kann also noch nicht vorausgesagt werden, wie entschieden wird. Eine Entscheidung muss aber schnell gemacht werden, da es beim Leistungsvertrag auch um die jährlichen Subventionen geht. 380.000 Franken zahlt die Stadt jährlich, wobei es sich beim großen Teil um den Verzicht auf einen Mietzins handelt. Der Rest betrifft die Nebenkosten. Damit der Vertrag ordnungsgemäß 2012 in Kraft treten kann, wird voraussichtlich im November im Stadtrat darüber abgestimmt.
95,6. Rabe Info.
Europa kämpft mit gigantischen Staatsschulden. Kein Wunder also wird vielerorts versucht, Steuerhinterzieher zur Strecke zu bringen. Das Steuerparadies Schweiz erlaubt, vor allem dank dem Bankgeheimnis, reichen und geizigen EU-Bürgern das Verstecken von Milliardensummen. Mit zuweilen unzimperlichen Methoden versuchen deutsche Steuerfahnder, diese Gelder zurückzuholen. Jetzt soll ein neues Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz sowohl die Steuerflucht bändigen als auch das Bankgeheimnis bewahren. Dieser gut schweizerische Kompromiss verärgert die vielen ehrlichen Steuerzahlenden in Deutschland. Sie protestieren inzwischen auch in der Schweiz. Die Details im folgenden Beitrag.
Über 50.000 wütende deutsche Steuerzahler und Zahlerinnen haben innert kürzester Zeit eine Online-Petition gegen das Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz unterschrieben. Der neue baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann besuchte seinen Schweizer Nachbarskanton, den Aargau. Seine Stimme zählt, wenn es darum geht, das Steuerabkommen unter Dach und Fach zu bringen. Deshalb reisten Mitglieder der Aktionsplattformen ATTAC und CampAct nach Aarau, um ihm symbolisch in der Schweiz diese Protestunterschriften zu überreichen. Warum der Protest so heftig ist, erklärt CampAct-Geschäftsführer Christoph Bautz.
Das ist nicht zu verantworten, das untergräbt die Anstrengungen der EU aus den letzten 10 Jahren, endlich was gegen Steuerflucht zu unternehmen. Also hier einen automatischen Informationsaustausch vorzusehen, ein Ende des Schweizer Bankgeheimnisses. Und wir sagen, in die Richtung muss es weitergehen. Wir brauchen hier endlich Transparenz und wir brauchen nicht ein Abkommen, was die Anonymität von Steuerflüchtlingen, von Kriminellen weiter zementiert und hier genau die Bemühungen im Kampf gegen Steueroasen untergräbt.
Das Steuerabkommen oder der Steuerablass, wie ihn die kritischen Stimmen nennen, soll die Anonymität von Steuerhinterziehenden aufrechterhalten. Die Bedingung, sie müssen ihr verstecktes Geld nachversteuern. Mit einer einmaligen Strafsteuer von 19-34% kann Schwarzgeld weiß gewaschen werden. Genau das stößt in Deutschland vielen ehrlichen Steuerzahlenden auf, erklärt Christoph Bautz von CampAct.
Ich denke einmal, das Prinzip der Steuergerechtigkeit, das wird ganz massiv verletzt. Der ehrlich seine Steuern gezahlt hat, der ist der Dumme. Und der über Jahre hinterzogen hat, der muss bei weitem nicht die Steuerschuld zahlen, die er eigentlich zahlen müsste. Es wird geschätzt, dass etwa 50 Milliarden Euro allein aus Deutschland an eigentlich fälligen Steuerzahlungen hinterzogen worden sind. Das Abkommen garantiert jetzt nach Deutschland nur 2 Milliarden Euro. Das zeigt schon, da fehlen massiv Gelder und auch gerade angesichts der knappen Kassen von Kommunen, von Ländern, angesichts der Euro- und Finanzkrise ist es nicht dem Bürger zu erklären, dass hier Milliarden in den Händen von Vermögenden bleiben sollen, sondern hier dieses Geld, das muss eingesetzt werden, gerade wieder auch für öffentliche Infrastrukturen, für die Füllung der öffentlichen Kassen.
Mit ihren Aktionen wollen CampAct und andere Organisationen erreichen, dass der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Bundesrat ein Nein zum Steuerabkommen mit der Schweiz einlegt. Der deutsche Bundesrat ist im Moment die politische Instanz, die das Abkommen verhindern kann. Winfried Kretschmann hat sich offiziell noch nicht entschieden. Einerseits will er zwar Steuerflüchtlinge bestrafen, andererseits möchte er den Status quo verändern, nämlich dass es überhaupt zu einem Abkommen kommt. Für Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz ist der Status quo auch nicht in Ordnung, aber der nun vorliegende Vorschlag gehe völlig in die falsche Richtung.
Ich denke, die Auswirkungen des Abkommens sind sehr fatal, auch über die Schweiz hinaus. Wir hatten ja jetzt schon Äußerungen gehabt aus Luxemburg, aus Österreich, die sagen, angesichts der aktuellen Verhandlungen über eine Verschärfung der EU-Zinsrichtlinie, über eine Einführung eines Informationsaustausches, sind sie jetzt nicht mehr bereit, sich genau auf so einen Informationsaustausch einzulassen, sondern auch sie wollen jetzt dieses Abgeltungssteuersystem. Das heißt, eigentlich ein sehr vernünftiger Weg, der eingeschlagen wurde, der EU endlich was gegen Steueroasen zu machen, und zwar mit Transparenz, der wird untergraben, und deswegen ist das für mich kein Kompromiss, sondern wirklich ein Bruch mit den Anstrengungen der EU, hier was gegen Kriminelle, gegen Steuerhinterzieher zu unternehmen. Und der Status quo, der ist natürlich unbefriedigend, aber es gibt gerade diesen großen Druck aus den USA, es gibt den Druck auf der EU, hier endlich dieses Bankgeheimnis fallen zu lassen.
Falls der massive Protest enttäuschter Steuerzahlenden in Deutschland tatsächlich Erfolg hat, käme die Diskussion, das Schweizer Bankgeheimnis abzuschaffen, wieder neu in Gang. Fraglich ist dann, ob der Schweizer Bundesrat die Interessen der Schweizer Banken erneut so erfolgreich vertreten kann.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Soll Palästina als souveräner Staat anerkannt werden? Diese Frage plant Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas im September vor die UNO-Generalversammlung zu bringen. In der Schweiz wird nun heftig debattiert, wie man sich in dieser Frage positionieren soll. Auch die jüdische Gemeinde in der Schweiz ist gespalten. Die einen sehen eine Anerkennung Palästinas als wichtigen Schritt für den Friedensprozess, die anderen befürchten eine Verschärfung des Nahostkonflikts. Wilmar Al berichtet.
Kürzlich wurde der Aufruf «Swiss Jews for Two States» – Schweizer Juden für zwei Staaten – lanciert. Darin fordern Schweizer Juden und Jüdinnen vom Bundesrat bei einer allfälligen Abstimmung in der UNO-Generalversammlung für die Anerkennung von Palästina als souveränen Staat zu stimmen. Jochiwal Goldstein, Mitinitiator des Aufrufs.
Ich denke, dass die Besatzung seit 1967, also 44 Jahre, sehr viel Elend geschaffen hat in den palästinensischen Gebieten Westbank, Ostjerusalem und Gaza. Und ich denke, dass es auch völkerrechtlich gerechtfertigt ist, diesen Rückzug der israelischen Armee zu verlangen und einen eigenen Staat zu etablieren, der Palästinenser.
Auch Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG, spricht sich grundsätzlich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Frieden in Nahost könne es nur mit klar festgelegten Grenzen geben. Trotzdem ist er dagegen, dass die UNO Palästina als souveränen Staat anerkennt.
Aus Sicht der UNO und überhaupt aus Sicht der internationalen Staatengemeinschaft bedeutet eine solche einseitige Anerkennung eine Abkehr von allen bisherigen Bemühungen, die eigentlich geprägt waren davon, dass man eine Lösung in Verhandlungen erreichen muss, die für beide Parteien, für beide Seiten eine vernünftige Lösung bringen. Auch die Schweiz hat sich immer dafür eingesetzt. Wenn nun einseitig ein Staat anerkannt wird, in welcher Form auch immer, wir wissen ja noch nicht, was für eine Resolution überhaupt beantragt werden sollte, dann wird es aus meiner Sicht nur die Positionen auf beiden Seiten verhärten.
Herbert Winter befürchtet, dass sich der Nahostkonflikt durch eine Anerkennung Palästinas verschärfen würde. Denn Palästina wie Israel hätten dann kein Interesse mehr an weiteren Verhandlungen. Diese Befürchtungen teilt auch Jochiwal Goldstein. Und doch plädiert er für eine Anerkennung Palästinas, weil
die Menschen dort, die sind genau wie wir Juden, Jüdinnen, stolze Menschen. Und diese Erniedrigung und Entwürdigung, die ist noch viel tragischer und schlimmer für die Menschen dort als ihre elende wirtschaftliche und soziale Situation ist. Und ich denke, wenn diese Anerkennung kommen würde, dann nachher wäre ein Stück in Richtung Augenhöhe wäre geleistet.
Denn den Staat Israel habe die UNO ja bereits anerkannt, so Jochiwal Goldstein. Herbert Winter sieht das anders. Er meint, eine Anerkennung des Staates Palästina durch die UNO dürfe erst dann erfolgen, wenn Palästina den Staat Israel anerkenne.
Palästinenser haben heute noch eine Organisation, die sie vertritt, die Hamas, bestreitet das Existenzrecht des Staates Israel. In ihren eigenen Statuten sprechen sie sich sogar für die Zerstörung und Vernichtung dieses Staates Israels aus. Dass in dieser Situation Israel nicht einfach Hand bieten kann für eine Anerkennung, aber wenn auf der anderen Seite eine Organisation steht, die in die Regierung kommen soll, die selbst dem zukünftigen Nachbarn die Existenz verweigern will, scheint mir völlig klar zu sein.
Natürlich brauche es eine gegenseitige Anerkennung, meint auch Jochival Goldstein. Und die Hamas im Gazastreifen stelle hier tatsächlich ein Problem dar. Die Fatah in der Westbank aber habe klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie Israel anerkennen würde.
Israel ist ja jetzt mal ein anerkannter Staat. Palästina ist ja in dem Sinn noch gar nicht als Staat definiert. Ich denke einfach, in dem Moment, wo jetzt einmal ein Schritt in diese Richtung läuft, dass man Palästina anerkennt durch die UNO, dann nachher werden die Palästinenser auch eher bereit sein, Israel zu anerkennen.
Die beiden Experten sind sich uneinig, so wie auch die internationale Staatengemeinschaft. Vorerst bleibt nun erst einmal abzuwarten, ob Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas diese Frage im September überhaupt vor die UNO-Generalversammlung bringt oder nicht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 1. September. In der Redaktion waren Wilmar Rall und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.